Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Wir sprechen hier heute natürlich auch über das neue Virus SARS-CoV-2. Das breitet sich gerade aus auf der Welt und vor allem in Europa derzeit mit rasender Geschwindigkeit. Jetzt wird befürchtet, dass die Zahl der Infektionen, die einen schweren Verlauf der Krankheit Covid-19 zur Folge haben, innerhalb eines kurzen Zeitraums so hoch sein könnte, dass diese Covid-19-Patienten dann nicht mehr adäquat behandelt werden können. Wobei, es gibt ja noch gar keine geprüfte Therapie gegen Covid-19 und auch einen Impfstoff zur Eindämmung der Pandemie gibt's auch nicht. Immerhin, seit Anfang der Woche läuft in den USA eine erste Testreihe mit einem potenziellen Impfstoff. Und es gibt auch erste Erkenntnisse über die natürliche Immunreaktion des Körpers auf das neue Virus. Über beides habe ich mit Stefanie Pfänder gesprochen. Sie ist Professorin für molekulare und medizinische Virologie an der Ruhr-Universität Bochum. Und zuerst habe ich sie gefragt, wie eigentlich das neue Virus eine Zelle infiziert.
Also das SARS-Coronavirus 2 exprimiert auch wie andere Coronaviren an der Oberfläche ein gewisses Protein, ein Molekül, das nennt sich Spike-Protein. Und das ist wichtig für die Interaktion mit der Zielzelle. Auf der Zielzelle gibt es auch weitere Moleküle, sogenannte Rezeptoren, und dort bindet das Spike-Protein dran. Das heißt, man hat wirklich genau den Match zwischen dem Spike und einem ganz spezifischen Rezeptor. Wenn die beiden dann miteinander gebunden haben, dann kommt es noch zu weiteren Prozessen. Das heißt, dann muss das Spike-Protein noch aktiviert werden. Da spielen auch wieder Wirtsfaktoren eine Rolle. Es kommt zu einer Konformationsänderung und letztendlich kommt es dann zu einer Fusion zwischen dem Virus und der Zelle. Und das Virusgenom wird in die Zelle entlassen.
Und was genau passiert dann innerhalb einer infizierten Zelle? Welche Vorgänge werden dann dort in Gang gesetzt?
Ja, also wenn so ein Virus in so eine Zelle eintritt, dann kommt es natürlich zu vielen Reaktionen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Reaktion von der Zelle, von dem Wirt, die Immunreaktion, die verhindern soll, dass das Virus sich weiter verbreiten kann. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich dann die Virusseite. Das heißt, das Virus induziert dann auch wieder Veränderungen. Wenn wir jetzt von der Virusseite ausgehen, sobald das Virus in der Zelle ist, benutzt es die zelleigenen Mechanismen, um sein Genom zu kopieren. Das heißt, zuerst werden Proteine gemacht, im Fall von so einem Coronavirus jetzt zum Beispiel. Diese Proteine bilden dann einen sogenannten Replikationskomplex. Das heißt, da kommen mehrere Proteine zusammen und die sorgen dann dafür, dass das Genom oder das genomische Material kopiert wird. Damit kann das Virus unheimlich viele Kopien von sich selbst anfertigen. In der Zelle baut das Virus sich dann zusammen zu neuen Viren und die können aus der Zelle wieder entlassen werden und die benachbarten Zellen und andere Zellen wieder weiter infizieren. Und so verbreitet sich das Virus von Zelle zu Zelle.
Jetzt weiß man ja inzwischen, dass es ein paar Tage dauert, bis infizierte Personen Antikörper bilden gegen das eindringende Virus. Woran liegt das?
Ja, wir sprechen von verschiedenen Immunantworten hier. Also es gibt einmal die sogenannte angeborene oder innate im Englischen Immunantwort. Und die ist wirklich sehr, sehr schnell. Und dann gibt es die adaptive oder die erworbene Immunantwort. Und diese erworbene, das sind dann diese Zellen, die wir kennen, diese T-Zellen, B-Zellen, die zum Beispiel auch Antikörper machen. Und das dauert ein paar Tage. Aber diese angeborene Immunität, sobald ein Virus die Zelle betritt, wird es normalerweise erkannt. Dann kommt es zu verschiedenen Signalwegen innerhalb der Zelle. Es kommt zur Bildung von Botenstoffen, Signalmolekülen, sogenannten Zytokinen. Das kann innerhalb von ein paar Stunden passieren. Stunden, 18 Stunden, 24 Stunden, je nachdem. Und das ist etwas, was so ein erster Schutz ist und was im Grunde alle Zellen auch leisten können. Das SARS-Coronavirus 2 hat aber auch natürlich wie viele andere Viren die Möglichkeit, die Immunerkennung quasi zu verzögern oder zu verhindern. Da gibt es mehrere Mechanismen, weil das Virus natürlich, man kann nicht immer sagen, ein Virus möchte irgendwas, aber für ein Virus ist es nicht vorteilhaft, vom Immunsystem erkannt zu werden. Und es gibt da andere Mechanismen, dass ein Virus das verhindern kann. Wir können Schlüsse ziehen von anderen Coronaviren. Die haben bestimmte Mechanismen, das heißt, sie können unter anderem zum Beispiel ihr Genom so maskieren, dass es nicht gleich als fremd erkannt wird. Die Coronaviren haben ein sehr großes Genom, sie kodieren für viele Proteine auch. Und einige von diesen Proteinen können auch direkt dann mit der Erkennung bzw. Weiterleitung von diesen Signalen interferieren und damit verhindern, dass dann das Immunsystem sofort aktiviert wird. Aber auch da laufen gerade natürlich jetzt die Studien und Leute gucken sich das spezifisch an.
Forscher in den USA testen ja gerade einen potenziellen Impfstoff gegen das neue Coronavirus. Können Sie uns kurz skizzieren, wie dieser Impfstoff wirken soll?
Also in den USA wird, zu meinem Wissen, jetzt ein genbasierter Impfstoff getestet. Und zwar ist das ein bestimmtes Gen des Virus als in Form von einer mRNA, einer sogenannten Messenger-RNA, in die Zelle gegeben wird. Und diese kodiert für das Spike-Protein. Und das Ziel des Ganzen ist, dass im Grunde dieses Virusprotein, also das isolierte Protein, einfach nur dieses Spike-Molekül, in den Zellen gebildet wird. Und dass da dann spezifisch eine Immunreaktion des Körpers nur auf dieses Protein gebildet wird. Das heißt Antikörper, die dann dieses Spike-Protein targeten und damit das Virus neutralisieren können. Und das ist jetzt das, was in den USA gerade angelaufen ist. Dass man sich wirklich nur ein Teil von dem Genom anschaut, das isoliert in die Zellen gibt. Und damit das Immunsystem trainiert auf diesen einen Teil.
Das wäre also sozusagen so, als würde man die Tür verschließen, durch die das Virus in die Zelle eindringt oder den Weg in die Zelle hinein versperren. Gibt es noch andere Ansätze, die man verfolgen könnte?
Es gibt genau verschiedene Mechanismen. Es gibt unter anderem auch für das SARS-CoV-2 gibt es zum Beispiel Lebendimpfstoffe. Das heißt, dass man nicht nur ein isoliertes Protein reingibt, sondern man benutzt ein sogenanntes Vektorsystem. Das basiert auf einem anderen, meistens bekannten oder harmlosen Virus. Dieses Virus verändert man so, dass es dann zum Beispiel das Spike-Protein kodiert. Das heißt, dass es dann ein gemischtes Virus ist. Und das Virus kann sich dann gezielt auch in den Zellen vermehren und damit auch das Immunsystem trainieren. Man gaukelt quasi dem Immunsystem auch eine SARS-CoV-2-Infektion damit vor, sodass spezifische Antikörper gebildet werden. Und jetzt in diesem Fall ist es auch ähnlich, dass das Immunsystem trainiert wird, aber man gibt wirklich nur eine mRNA, also eine Messenger-RNA in die Zellen, dass dann nur dieses eine Protein gebildet wird. Und damit trainiert man das Immunsystem.
Wie erklärt man sich eigentlich die unterschiedlich schweren Verläufe nach einer Infektion?
Worüber wir jetzt sprechen, über die schweren Verläufe, das sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und die sind vermutlich auch Immunsystem vermittelt. Das heißt, in einigen schweren Fällen wird ja vermutet, dass es zu einer Überreaktion des Immunsystems kommt, so ein genannter Zytokinstorm. Das heißt, dass es eine überschießende Reaktion ist von diesem Immunsystem, was dann einfach auch weitere Konsequenzen hat, wo dann Lungenzellen zerstört werden und so weiter. Aber warum jetzt einige Individuen diese schweren Verläufe haben, andere nicht? Warum haben das besonders Ältere, Jüngere? Da gibt es viele Theorien. Aber auch da ist zu meines Wissens das noch nicht wirklich geklärt, welche Faktoren spielen jetzt eine Rolle. Auch genetische Faktoren kann man in diesem Fall nicht ausschließen. Und da ist die Forschung intensiv daran, das genau herauszufinden.
Man konnte in den letzten Tagen ja auch viel hören und lesen über verschiedene Mutationen des neuen Coronavirus. Was weiß man da über die Ursachen? Wann und warum mutieren Viren überhaupt?
Verschiedene Viren haben unterschiedliche Mutationsraten. Auch das SARS-CoV-2 verändert sich natürlich laufend. Die Coronaviren haben da aber noch so eine kleine Besonderheit. Und zwar kodieren die für ein Protein, was so eine Art Proofreading nennt man das im Englischen. Das heißt, dass das Genom nochmal überprüft, sodass es zu weniger Mutationen kommt als jetzt im Vergleich zum Beispiel mit so einem Influenza-Virus. Aber nichtsdestotrotz verändert sich das Virus laufend. Also das ist ganz klar. Mutationen entstehen natürlich auch durch Immunpressure, sagt man das halt, durch Immundruck. Das heißt, das Virus verändert sein Genom natürlich auch, um diesem Immundruck ein bisschen auszuweichen. Und dadurch kommt es natürlich auch zur Evolution.
Und wenn ein Virus dann mutiert ist, bedeutet das eigentlich immer, dass es auch gefährlicher wird?
Zum einen kann es natürlich sein, dass ein Virus sich verändert, dass es mutiert und dass es dann infektiöser wird. Das heißt, das ist ja das eventuell, was jetzt ja auch diskutiert wird. Wir haben vielleicht eine höhere Affinität zum Rezeptor. Sowas kann durch Mutationen passieren. Das heißt, die Verbreitung von so einem Virus kann verbessert werden. Mutationen müssen aber auch nicht immer positiv sein für ein Virus. Also es kann auch sein, dass eine Mutation etwas bewirkt, dass das Virus sich schlechter verbreiten kann. Das ist genauso möglich. Also wir können nicht sagen, in welche Richtung geht das. Es ist auch denkbar, dass ein Virus im Laufe der Zeit mutiert und sich damit besser an den Wirt anpasst und dann weniger pathogen wird oder eine geringere Letalität verursacht. Denn für Viren ist es vorteilhafter, wenn sie länger unerkannt bleiben, das heißt nicht so schwere Symptome hervorrufen. Dadurch können sie sich besser verbreiten zwischen den Wirten. Wenn ein Virus natürlich jetzt sehr letal ist, eine hohe Mortalitätsrate aufweist, hat man natürlich, der Wirt stirbt dann im schlimmsten Fall und damit hat das Virus dann nicht mehr so gute Möglichkeiten, sich zu verbreiten. Bezüglich Therapie muss man dann sagen, man weiß natürlich von anderen Viren, wenn man die jetzt mit gewissen Therapeutika behandelt, zum Beispiel antiviralen Medikamenten, das hört man besonders immer bei chronischen Infektionen, das heißt Infektionen, die auch lange im Körper bleiben, dass das Virus sich dann irgendwann anpasst und diese Medikamente dann nicht mehr wirken. Sowas muss man auch immer im Hintergrund haben, dass das Virus natürlich dadurch auch sein Genom so verändern kann, dass gewisse antivirale Medikamente in diesem Fall dann nicht mehr so gut wirken, dass man gewisse Resistenzen bekommt.
Professor Stefanie Pfänder, Virologin an der Ruhr-Universität Bochum, über die Forschung zu den Eigenschaften des neuen Coronavirus und die Suche nach einem Impfstoff.